Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet ist Frau Anna Gammer. Frau Anna Gammer ist spirituelle Lehrerin in der Schweiz und international, und sie ist auch Buchautorin. Und wir haben Anna Gammer zu ihrem neuen Buch Den eigenen Platz im Ganzen finden. Anna Gammer, du bist mitten in der Leitung.
Ja, ich bin da. Guten Abend. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, das Dialoggespräch mit dir, Tom Steininger.
Ja, du hast dieses Buch geschrieben, das, ich würde mal sagen, ein spirituelles Buch ist, das zwei Pole miteinander verbindet. Persönliche spirituelle Entwicklung und die doch auch krisenhafte Weltsituation. Wenn ich dich eingangs einfach fragen darf, was hat dich zu diesem Buch motiviert? Warum dieses Buch?
Ja, also die Wurzeln zu diesem Buch, die liegen sicher ganz weit zurück. Wir haben ja jetzt länger Zeit, du und ich, so dass ich die Wurzeln etwas skizzenhaft einbringen möchte. Ich habe Psychologie studiert und während dem Studium habe ich gemerkt, also es braucht neben der persönlichen Transformation, braucht es auch eine institutionelle Transformation. Ich habe mich da zwar fokussiert auf die Psychotherapie eingelassen, hab das aber immer in mir, so bei mir gehabt. Mhm. Und später dann, als ich in den Beruf so richtig eingestiegen bin, habe ich mit jungen Frauen gearbeitet, die in großer Krise waren, und die Pia Giger, mit der ich intensiv zusammengearbeitet habe, und die hat, war auch meine Lehrerin, die hat immer gesagt, das sind Symptomträger für das, was sie spiegeln uns etwas, was ungesund ist in unserer Gesellschaft. Mhm. So ist mein Blick so für vom Einzelindividuum hat sich langsam geöffnet, und die dritte Öffnung fand für mich schon auch in einem Slam statt, wo ich zwischen 1990 und 2000 jährlich einige Wochen gelebt habe. Und zwar hatten wir dort eine Schule. Mhm. Für Europäer und Amerikaner, um zu sehen, was läuft aus der Perspektive von materiell armen Menschen. Und das hat mich eigentlich dann geweckt über die institutionelle Sicht auch in die globale Dimension. Und dann war es für mich ein Glück, dass ich eingeladen wurde, mit Pia Giger und Niklas Brandschon in diesem Institut mitzuarbeiten, was ich dann selber auch einige Jahre geleitet habe. Also so gab es in meiner Geschichte eine Öffnung von den ganz Personalen ins Globale hinein. Und das Buch hier jetzt ist sozusagen eine Zusammenfassung dessen mit den Instrumenten, in denen ich in den letzten 20 Jahren gearbeitet habe. Und da gab es schon nochmal so einen Impuls, das ist länger liegen geblieben, und mit diesen Instrumenten habe ich gearbeitet im LaSalle-Institut, das in einem Haus von Jesuiten geführt ist, seinen Sitz hatte. Und ja, ich bin da weggegangen und habe so das Gute, das wir da entwickelt haben, liegen gelassen. Und dann habe ich gemerkt, da kommt noch eine andere Komponente mit rein. Viele Frauen dienen den Männern und die stehen dann vorne und lassen ihre Dinge liegen. Und habe ich gedacht, nein, das hole ich jetzt heim. Ich hole das heim, was ich erarbeitet habe, zusammen auch mit Pia Giger und Niklas Brandschon. Sie ist gestorben, zu ihm verbindet mich eine tiefe Freundschaft, dass ich darüber schreibe und dass ich das verfügbar mache, Menschen, die auf der Suche sind, beziehungsweise die auch eine Öffnung haben für die globale Dimension und danach fragen, wie komme ich aus der Falle raus von Ohnmachtsgefühlen und Entsetzen, sondern komme ich in ein aktives mich beziehen und mitgestalten. Das war so mein Herzensanliegen. Und spannenderweise beim Schreiben habe ich gemerkt, es tut mir selber so gut. Es gibt mir, wenn ich Nachrichten höre oder von Freunden dann höre, was läuft in verschiedenen Regionen unserer Welt, was ja nicht unbedingt alles sehr schön ist, dass es mir selber Mut gibt und Zuversicht und Hoffnung und Vertrauen, dass wir als Menschheit zwar an einem Scheidepunkt stehen, aber dass wir irgendwie was dass wir in einem Entwicklungsschritt drin sind, wo es geht um größeres Wachwerden. Und das ist ja das, was ich mache, bei Evolve auch so interessiert, wo ich merke, da gibt es ein gemeinsames Engagement vom einzelnen Menschen ins Globale rein. Ja. Und nicht die Meso-Ebene sozusagen des Handelns, wo es um Institutionen geht, das zu vernachlässigen. Das ist so in Kurzfassung die Motivation zu diesem Buch.
Absolut.
Es hat mir selber sehr, sehr gut getan, es zu schreiben. Ja.
Dem würde ich auch wirklich zustimmen, dass das etwas ist, das uns auch verbindet, weil es auch den Kern der Arbeit von Evolve, also vom Evolve Magazin, genauso wie vom Evolve Radio ausmacht. Die zwei Dimensionen nicht getrennt zu denken. Ich würde nicht einmal so sagen, sie zusammenzubringen, weil sie meines Erachtens von vornherein zusammen sind. Sie werden nur teilweise getrennt wahrgenommen und sie in ihrer Verbindung wahrzunehmen und auch sich auf beide in ihrer Verbindung einzulassen, würde ich sagen, ist Teil dessen, was wir im Magazin Evolve und auch hier im Radio versuchen. Ich würde insofern gern nachfragen wollen, was du damit meinst. Das mich interessiert, wenn du von persönlicher Transformation sprichst, was meinst du damit eigentlich? Wenn du von institutioneller Transformation sprichst, was meinst du eigentlich? Und wie gehören die zwei Themen zusammen?
Das ist eine spannende Frage, die ist sehr komplex. Ich versuche sie so einfach wie möglich zu beantworten. Also mein Blick ist natürlich in die persönliche Transformation, ist geschult von der klinischen Psychologie. Also die Heilung der alten Verletzungen, die wir alle ja mitbekommen aus unserer Kindheit, wenn sie noch so schön und gut war, gibt es Dinge, die verkrustet sind. Und da geht es zunächst einmal um die Befreiung dessen, was uns einengt, was uns einschränkt in der Verbindung zu mir selber, im tiefen Kontakt zu meiner inneren Mitte und aber auch in der sozialen Kompetenz. Das ist ein erster Schritt der Transformation. Aber der zweite, der für mich eigentlich der interessantere geworden ist, ist die Transformation, die darin besteht, die Potenziale, die in uns angelegt sind, zum Blühen zu bringen, also sie zu entwickeln, sie zu fördern. Also nach dem Prinzip zu leben, zu gucken, was ist mir gegeben und was ist mir aufgegeben und verheißen. Also ja, also das ist eigentlich dann der Schritt, wenn sozusagen die Wunden und die Narben etwas verheilt sind, dass die Transformation eigentlich dort beginnt sozusagen hineinzuleben in das, was in mir angelegt ist als einzigartiges Wesen. Mhm. Das ist die persönliche Transformation. Und institutionell,
ja, wenn ich da vielleicht noch einen Augenblick bei der persönlichen Transformation bleiben darf, so wie du sie beschreibst, könnte sie ja auch ein humanistischer Psychotherapeut beschreiben. Jetzt hast du einen therapeutischen Hintergrund auch, bist aber, einen psychologischen Hintergrund, bist aber eigentlich auch spirituelle Lehrerin. Warum braucht es diese spirituelle Dimension? Würde für das, was du beschrieben hast, nicht eigentlich ein humanistisch-psychologischer Hintergrund ausreichen? Braucht es das mehr oder warum bist du mehr als das in der Arbeit, die du ausübst?
Ja, das ist jetzt ganz interessant, die Beobachtung, die du machst. Es ist natürlich so, dass meine Sprache sich auch sehr angepasst hat an das Klientel, an ein bestimmtes Klientel, nämlich an das Klientel von Führungskräften. Mhm. Und da kommt man da muss man gucken, wie gibt's eine Sprache, die sozusagen anschlussfähig ist an das, die Sprache, die die meisten Führungskräfte auch sprechen. Und dann ist es eher humanistisch oder aus der Philosophia Perennis eine Sprache, die wenig sozusagen dogmatische Wörter mit einbezieht, weil das oft auch Widerstand auslöst. Und um diesen Widerstand zu vermeiden, habe ich eine Sprache mir zugelegt, einfach um mit den Menschen direkter ins Gespräch zu kommen und nicht gerade schon, oh, die kommt aus dieser dogmatischen Ecke raus. Mhm. Aber es gibt natürlich auch einen Unterschied. Ich finde, aber auch in der Psychologie gibt es eine Richtung, das ist die sogenannte transpersonale Psychologie, die arbeitet nicht nur mit den psychischen Phänomenen und den psychischen Bedingungen des Menschseins, sondern bezieht diese Dimension des Wesenkerns mit ein in die Arbeit. Also da, und vielleicht ist die Sprache auch noch etwas geschult vom Zen. Ich bin ja Zen-Lehrerin. Mhm. Und da gibt es eigentlich keine dogmatische Sprache, sondern es ist eher Poesie. Mhm. Also da spricht man vom wahren Wesen, vom Urgrund. Und das ist eine Metaphersprache, die auch eher anschlussfähig ist, als wenn ich vom göttlichen Kind in ihr spreche oder vom Seelenfunken und so. Also ich meine sehr wohl mehr als was nur jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen. Das möchte ich nicht als Abwertung verstanden wissen, weil die humanistische Psychologie ist gerade während meinem Studium war das für mich ein zentraler Bezugshorizont. Das ist etwas ganz Wichtiges. Aber ich in der Arbeit mit den Menschen spreche ich immer auch von der spirituellen Dimension, weil die spirituelle Ebene des Menschen gehört existenziell und zum Menschsein. Es gibt keinen Menschen, der nicht eine spirituelle Dimension in sich trägt. Die Frage ist bloß, wie habe ich Zugang dazu, wie entfalte ich diese Dimension in mir? Ja, ich, ja.
Jetzt hat diese Dimension, also diese persönliche Dimension, die man psychologisch, auch transhumanistisch, psychologisch, existenziell betrachten kann, etwas, das mich sehr in meinem Menschsein herausfordert, anspricht. Du sprachst von den Verkrustungen, die geheilt werden möchten. Du sprachst auch von dem Potenzial, das aufblühen möchte. Das ist eine Perspektive, die wir auch in einer mittlerweile jahrzehntelangen Therapiekultur als allgemeinen kulturellen Kulturschatz uns auch erarbeitet haben.
Ja, ja, ja. Ich verstehe. Ich glaube, jetzt verstehe ich, wo es lang geht. Deine Frage. Natürlich. Also man redet auch in der Leadership, im Training von Potenzialentwicklung. Aber ich meine, ich verstehe natürlich, wenn ich sage, unter mir ist ein Potenzial noch etwas anderes. Das ist der innere Diamant, um wieder eine Metapher zu nennen. Mhm. Oder was die Therese von Avila sagt, die innere Burg. Also das ganz Zentrale, wo man schlussendlich auch wenig Sprache mehr hat dafür. Aber wenn ich von dieser Einzigartigkeit spreche, dann geht es vielleicht mehr auch um Berufung, was viel mehr ist als Beruf. Mhm. Also wo es um eine Tiefendimension des Menschen geht, die etwas mit umschrieben werden kann, auch mit dem inneren Heiligtum, mit dem, wo die eben die transpersonale Psychologie arbeitet damit, die spricht dann vom höheren Selbst. Und C.G. Jung spricht vom Selbst, sagt aber, das ist dann nicht mehr mein Metier. Das gibt es bei Menschen, aber damit arbeite ich jetzt nicht, sondern meine Aufgabe ist an einem anderen Ort. Also so. Mhm. Mhm. Und ich meine, jetzt, wenn wir den Bezug machen zum Buch, ja. Die Pia Giegel und der Niklaus Brandschen, die haben ein Modell entwickelt aus der Zen-Philosophie und Praxis, zu diesem Modell gehört neben der mentalen Intelligenz, die wir ja unglaublich gut entwickelt haben, die emotionale Intelligenz, die mehr oder weniger entwickelt ist. Und da meint man landläufig, das ist, hat mit der sozialen Kompetenz fast nur zu tun. Aber es gibt ja auch den emotional intelligenten Umgang mit mir selber. Bin ich jetzt aufgeregt? Habe ich Angst? Wie gehe ich mit mir, mit den Körpersignalen? Aber da gehört die spirituelle Intelligenz wesentlich dazu. Und ich habe über die Begleitung von Menschen, gerade im spirituellen Bereich, habe ich erfahren, dass es auch eine Körperweisheit gibt. Mhm. Also die wir in der heutigen Zeit auch viel mehr noch so in den Blick nehmen sollten. Mhm. Also ja, und damit arbeite ich in Führungskräftetrainings, in Coachings, in Begleitung von Menschen und von Institutionen, die wissen, dass die Anna so unterwegs ist und nicht nur einfach so, also Übungen macht zu Feedback und ja, wie geht man mit Ärger um aus psychologischer Sicht oder mit Aggression und so. Weil da ist eben ein ganz zentrales Potenzial da, das uns wesentlich weiterhilft, ja.
Das kann ich gut nachvollziehen, dass auch der Schwerpunkt deiner Arbeit auch als Coaching und auch als Coaching von Führungskräften ist. Wie kommt da das, was du als institutionelle Transformation oder als die globale Dimension angesprochen hast, dazu? Wie gehört das hier mit ins Bild?
Okay, also es ist so, das habe ich beobachtet in dieser Therapiestation, von der ich eingangs sprach, wo wir die jungen Frauen begleitet haben, dass die Dialogfähigkeiten entwickelt haben und sich nachher beklagt haben, sie finden eigentlich keine Arbeitsstelle, wo sie das mit einbringen können, was sie jetzt angeübt haben. Das heißt, das beobachtet man ja auch, dass nach die alten Strukturen, also jetzt meine ich die ganz alten patriarchalen Strukturen, wo es den Chef gab und der hat gesagt, wo es lang geht, das gibt's ja noch an ganz wenigen Orten hier, vor allem dort noch, wo die Familien, also die Besitzer, die Familie ist, da kann es noch so laufen. Aber nachher geht es ja darum, sind wir mitten drin in Netzwerkstrukturen und gucken, was braucht es da für Dialogkultur, damit wir hier dem auch gewachsen sind. Der Punkt ist, viele Menschen werden krank, weil sie in Strukturen unterwegs sind und nicht genügend innere Kraft haben, sozusagen ihr eigenes mit einzubringen in der Struktur, in der sie sind. Die Veränderung von Strukturen ist sehr, sehr viel schwieriger als die persönliche Veränderung, weil wir sind uns so gewohnt, wir nehmen das sozusagen mit der Muttermilch auf und dann verlässt man sozusagen gewohntes Gebiet und das braucht schon Mut und Zuversicht, dass man in dieses Neue auch wieder neue Sicherheit findet. Aber ich bin der Überzeugung, dass gewisse persönliche Transformationen gar nicht möglich sind, ohne dass sich die Strukturen auch verändern. Und ich habe da in meiner Phase meiner Arbeitszeit habe ich da sehr wohl verschiedene Erfahrungen gemacht von kollegialer Leitungsform, die sehr fördernd ist, die eigenen Einzigartigkeit mit einzubringen, auch die mehrfachliche Kompetenz mit einzubringen. Und ich kenne natürlich auch die Erfahrung von hierarchischer Struktur, wo ich dann manchmal auch gesagt habe, ihr nehmt das Beste, was ich zu geben habe, seid ihr gar nicht interessiert daran, weil sie von oben her entscheiden und ich eher mehr oder weniger Ausführende bin. Und wenn wir Menschen versuchen zu fördern, dass sie in die Eigenständigkeit hineinwachsen und wirklich gucken, was ist meine Berufung, dann, das hat ja Dorothee Sölle so wunderbar formuliert, dann wird man widerständig, aber nicht pubertär widerständig, sondern einfach, weil man den eigenen Weg geht und nicht mehr mit der Herde laufen kann, sondern den eigenen Tritt und den eigenen Pfad findet, also sozusagen die eigene Lebensrichtung. Und da gibt es eben Formen von Institutionen, hierarchische Formen, die sind damit überfordert. Und kollegiale oder Netzwerkstrukturen sind dafür viel, viel besser geeignet.
Es gibt eine indische Lehrerin, die mittlerweile verstorben ist, eine spirituelle Lehrerin, die mich sehr beeinflusst hat und der ich sehr viel verdanke. Vimala Thakkar, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie ist jetzt nicht eine sehr bekannte Lehrerin. Nein. Sie ist die einzige Schülerin von Krishnamurti, wo Krishnamurti, der Krishnamurti auch aufgetragen hat zu lehren. Insofern man bei Krishnamurti von Lehren sprechen darf, weil er im Prinzip eigentlich die Lehrer-Schüler Formation so nicht anerkannt hat oder einfach hier auch was Neues, anderes versucht hat. Und Vimala Thakkar, sie ist vor 5 Jahren oder so gestorben, die hat einerseits diese innere Arbeit von Krishnamurti, die ja wirklich auch von diesem Ansatz ganz persönlicher Freiheit ausgegangen ist, verbunden mit einer anderen Arbeit, nämlich der indischen Landreform, wo sie sehr in der Gandhi-Tradition stand und sprach von etwas, das sie die totale Revolution nannte. Und mit totaler Revolution meinte sie die Revolution des Menschen in spiritueller Freiheit und die Umgestaltung der Gesellschaft in eine dialogisch kooperative, in spirituellen verbundene gemeinschaftliches Unternehmen. Mhm. Sagt, es gab immer diesen Zwiespalt zwischen sozial aktiven Menschen, die Gesellschaft im Blick hatten, die Sozialreformen im Blick hatten, die Landreformen im Blick hatten, die politische Umgestaltung im Blick hatten, aber die innere Dimension des Menschseins nicht wirklich ernst genommen haben. Und es gab die spirituellen Menschen, die tief in, aus ihrer Sicht, das Wesen des Menschen eingedrungen sind, in das, was uns auch hier sehr Krishnamurti-mäßig denkend in unseren Gedankenprozessen festhält und unsere die Gedankenstrukturen, die auch ja letztendlich gesellschaftliche Strukturen sind, die uns aus unserer Freiheit heraushalten, um es mal so zu formulieren, und gesagt, eigentlich wirklich existenzielle Befreiung ist nur möglich, wenn wir beide Dimensionen gleichzeitig denken.
Das würde ich voll und ganz unterstreichen.
Ich bringe das auch deswegen rein, weil ich hier eine Verbindung zwischen dir und deinem Buch und dem Denken von Vimala Thakur empfinde. Und würde ich bitten, auch einfach für die Zuhörer vielleicht in ein paar Sätzen oder auch in ein paar Minuten einmal zu schildern, in diesem Buch, wo du versuchst, diese zwei Dimensionen zusammenzubringen, was sind die Hauptgedanken, was ist dein Hauptanliegen, was du in diesem Buch vermitteln möchtest?
Ja, das fängt an mit der Evolution. Also es fängt damit an, mit dem zu verstehen, wer bin ich und wie stehe ich in der Welt und was ist mit uns und sich zu verstehen als, man kann es das einfach nur spirituell ausdrücken und sagen, ich bin eingebettet in diesen in den Strom des Lebens, der durch mich fließt und der schon immer war und ewig bleibt. Und da gibt es die Evolutionsforscher, und zwar aus der Anthropologie, aus der Biologie, aus der Physik, die versuchen, Grundgesetzmäßigkeiten aus der Evolution abzuleiten, aus dieser 15 Milliarden Geschichte, und zu verstehen, was bedeutet es das heute für das Menschsein. Und für mich jetzt ganz konkret als Handlungsanleitung, nicht nur um mich selber zu verstehen, wer bin ich, sondern was bedeutet das jetzt für mich, so in der Welt zu stehen? Mhm. Und das Grundprinzip der Evolution, wie es Taya de Chardin beschreibt, heißt, Vereinigungsprozesse differenzieren. Oder man kann es ganz kurz auch zusammenfassen, es ist Liebe. Mhm. Aber Vereinigungsprozesse, und dann ist die Frage, was heißt das jetzt heute? Vereinigungsprozesse zu initiieren und was heißt das auch in die Struktur, das zu übertragen? Welche Struktur fördert das jetzt am besten? Und das war eine Pioniertat von der Pia Giger vor 40 Jahren, als sie diese neue Institution gegründet hat und eben dieses Dialogische durch die Struktur der Institution gefördert hat. Mhm. Also, ich gehe davon aus, von diesen 10 evolutiven Prinzipien, die Pia Giger erarbeitet hat während dem Golfkrieg. Sie war da zur Abschlussausbildung in Hawaii und es war der Ausbruch von Desert Storm, und sie hat gesagt, ich kann nicht jetzt auf meinem Sitzkissen weiter meditieren, ich will fasten und ich will gucken, was läuft auf dem Planeten und was können wir tun, was heißt es für das fehlende Dasein. Und so sind die 10 evolutiven Prinzipien entstanden, die sozusagen wie eine Landkarte sind für jetzt, das Heute, wie gehen wir vorwärts. Und die zentrale Botschaft heißt, lass dich ein. Lass dich auf Beziehung ein, lass dich auf den Menschen ein, lass dich auf andere Menschen ein, lass dich auf die Beziehung mit der Natur ein. Und indem du dich einlässt, wirst du mehr dich selber. Mhm. Und sie beschreibt natürlich auch da drin bestimmte Gefahren, die es gibt. Also es ist mit Mühsal verbunden, man muss lernen, mit Konflikten anders umzugehen, als eine konstruktive Streitkultur einzuüben. Und das beschreibe ich in diesem Buch in 10 Schritten, von der ganz persönlichen Ebene bis in die globale Dimension. Was kann ich tun? Und das sind eben diese 10 Prinzipien. Das erste heißt eben die Vereinigung differenziert. Das zweite Prinzip heißt, wenn du dich einlässt, wirst du wachsen in der Selbstkompetenz und in der sozialen Kompetenz. Dann gibt es auch das Kriterium eben von Mühsal und Pluralität lernen auszuhalten. Das ist etwas, was ich in der heutigen Zeit etwas ganz Essentielles finde, gerade über die Migrationsbewegungen, die eher noch zunehmen. Wie gehe ich mit dem ganz Andersartigen um? Komme ich in Widerstand und Ängste? Oder habe ich eine innere Haltung entwickelt, dass Verschiedenheit auch eine Möglichkeit der Ergänzung gibt und dass es auch eine Freude sein kann und nicht nur Widerstand und Angst? Aber das ist viel Schulung. Das ist viel Arbeit dahinter. Mhm. Und in diesem Buch beschreibe ich dann eben auch Übungen, wie wir dazu kommen können, dass wir ein neues Verhältnis zur Pluralität bekommen und eben der Pluralität auch mitgestaltend gewachsen sind. So. Oder auch die Gefahr von Verschmelzung, also was jetzt zum Beispiel politisch, also die Populisten, die einen kometenhaften Aufstieg haben, aber in Europa, Gott sei Dank, ist das demokratische Bewusstsein doch etwas stärker. Und aber die legen uns etwas eigentlich vor, was so ganz einfach erscheint und wo wir nicht viel überlegen müssen, wo wir uns relativ schnell sicher fühlen. Und das ist ein Einheitsbrei. Und da kommen wir sicher nicht weiter. Und in diesem Buch beschreibe ich eben auch, wie man aus dieser Gefahr herauswächst. Und der erste Teil dieser evolutiven Prinzipien sind sozusagen Guidelines, wie wir in ein Verständnis hineinwachsen, dass die Evolution durch mich hindurchgeht. Das ist etwas Unglaubliches, was die Naturwissenschaftler ganz, ganz engagiert uns immer wieder erinnern wollen daran, dass wir da nicht abgeschnitten sind, sondern dass wir ein Teil sind von dieser Evolution und dass das sogenannte rote Faden wir in den Händen halten. Dass wir da eine sehr machtvolle, verantwortungsvolle Position haben. Es ist eigentlich auch ein Weg der Ermächtigung, den ich da beschreibe in diesem Buch.
Ja. Ich würde auch gern bei diesem Satz kurz einhaken wollen. Die Evolution geht durch mich hindurch. Weil das ist in sich ein unheimlich ausdrucksstarker Satz. Weil er sagt mehr aus, als ich bin Teil der Evolution. Und ja, wie ich den Satz zumindest höre, ist er in sich schon eine Verbindung der zwei Pole, von denen wir von Anfang an gesprochen haben. Weil zu sagen, dass die Evolution durch mich hindurchgeht, heißt ja, dass ich selbst in meinem Persönlichsten nicht getrennt von eben diesem ganzen Prozess, den wir Evolution nennen können. Und damit ist gesellschaftliche Evolution, aber auch biologische und kosmische Evolution mitgemeint. Genau. Und zu sagen, nicht nur zu sagen, ich bin Teil dieser Evolution, sondern zu sagen, ja, das ist richtig, ich bin Teil dieser Evolution, aber diese Evolution, das Ganze, geht durch mich durch, heißt, dass ich in meinem Persönlichsten, in meinem Eigensten nicht getrennt von diesem Ganzen bin und mich eigentlich erst dann beginne zu verstehen in meiner Rolle für die Welt. Und so verstehe ich auch den Titel, den eigenen Platz im Ganzen finden, wie du dein Buch genannt hast. Ich kann diesen Platz nicht finden, wenn ich nicht innerlich gewahr werde, dass das Ganze durch mich hindurchgeht.
Und ich... Das ist wunderbar.
Sag mal, ja, gerne.
Es ist wunderbar, dass du mich daran erinnerst. Weil das ist genau eine ganz tiefe Sehnsucht, die du jetzt formulierst, wo ich sage, ich streche mich danach aus und ich erfahre das auch manchmal, aber ich bin nicht immer drin. Und wenn ich da drin bin und wenn du das jetzt sprichst, erinnerst du mich an etwas, was ich weiß, aber ich brauche, dass du das aussprichst, dass ich mich tiefer erinnere daran. Und das ist für mich pures Glück. Ich habe eine ganze Bibliothek bei mir zu Hause, wo ich Bücher habe von Biologen, von vor allem von Physikern, die das auch aussprechen, und die haben zum Teil Übungsanleitungen, Meditationen in ihren Büchern, wo, wenn du das losgelöst lesen würdest, würdest du meinen, das ist jetzt Esoterik. Aber das sind Physiker, die das schreiben. Zum Beispiel, einer schreibt, in jedem Atemzug atmet die Kraft des Sternes mit dir. Mhm. Oder in jedem Moment ist der Ursprung gegenwärtig. Mhm. Und das finde ich, wenn man das wirklich sinken lässt, also aus der mentalen Ebene in die seelische und in den Körper rein, verändert uns das ganz radikal. Und es ist wirklich so, dann ist meine Veränderung, ist Veränderung der Welt. Und das ist auch Zen. Mhm. Zen sagt, indem du dich veränderst, veränderst du Welt. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir nicht aufhören, an uns zu arbeiten. Mhm. Weil wir in dieser Arbeit teilhaben an der kosmischen Transformation.
Mhm. Und weil
Laszlo sagt sogar, jeder Gedanke, den wir denken, wird gespeichert im Vakuum des Universums. Mhm. Also sogar, achte auf deine Gedanken, das ist ja auch eine spirituelle Anleitung, die man in allen Traditionen findet. Weil wenn wir nicht achten auf unsere Gedanken, können die auch sehr ins Abseits abdriften, und die haben auch einen großen Einfluss auf uns selber, aber er sagt auch, es hat Einfluss in die Welt. Und in der Zen-Tradition gibt es ja auch diesen Bewusstseinsraum des Speichergedächtnisses. Es wird alles gespeichert. Alles ist gespeichert. Und ich kann dazu beitragen, dass das Liebevolle mehr Gewicht bekommt, oder ich kann dazu beitragen, dass mir Wut, Angst und Hass da gespeichert werden. Und das macht einen Unterschied. Macht einen Unterschied.
Es macht einen Riesenunterschied, oder es ist vielleicht sogar der zentrale Unterschied. Weil normalerweise, wenn wir denken, wie können wir dieses persönliches Wachstum und die Gestaltung der Welt zusammenbringen, denken wir eigentlich von einem Ausgangspunkt der Trennung aus. Als hätte ich hier meine eigene persönliche Existenz, und weil ich eben nicht nur an mich denke, sondern auch an das Ganze denken möchte ich das irgendwie mit dem Ganzen zusammenzubringen. Aber so wie du es gerade formulierst und wie du es auch im Buch formulierst und wie es dieser Satz hier eben mit aussprichst, ist der Ausgangspunkt ja schon ein völlig anderer.
Genau.
Das heißt, die Art und Weise, wie ich mich ganz privat als Einzelner verstehe, muss schon völlig revolutioniert werden, damit ich mich persönlich überhaupt wahrnehmen kann. Weil erst wenn ich wahrnehme, dass das Ganze durch mich durchgeht, dass meine persönlichsten Gedanken nicht getrennt sind vom Universum, um jetzt auch Laszlo hier mit reinzubringen, und seine These, dass es hier wirklich sozusagen auch ein Hintergrundgeschehen gibt, das letztendlich Bewusstseinsgeschehen ist, und hier sich auf etwas einzulassen, wo meine Privatheit nicht getrennt ist von der Ganzheit, das nimmt ja mich als Menschen auf einer völlig anderen Weise ernst und wichtig. Nicht wichtig im Sinne von einem sich narzisstisch wichtig empfinden, sondern in sich verantwortlich finden und nicht getrennt wahrnehmen von Geschehen des Ganzen. Und das Ganze, um jetzt auch mit Tyler Desjardins und in diesem Sinne auch mit Pierre Giger zu sprechen, ist ja Teil meines persönlichen Wachstums, zu dieser Realität aufzuwachen. Und insofern sind diese zwei Dimensionen ja eigentlich nicht wirklich zwei Dimensionen, sondern letztendlich ist es ein sich wiederfinden in der Ganzheit, die wir sind.
Ja, es ist, wir unterscheiden, und wenn wir unterscheiden, ist die Gefahr, dass wir trennen. Aber es gibt auch ein Unterscheiden, das nicht Trennung ist. Und das ist etwas, was wir zu lernen haben. Das ist im zweiten Modell, was ich da darstelle, das sogenannte LaSalle-Institut-Modell-Plus, wo die drei Weisen des Seins sozusagen die Grundstruktur des Universums beschreiben, das sich in allen Phänomenen zeigt. nämlich Einheit, Verschiedenheit und Einzigartigkeit. Und das, was du jetzt genau sagst, Einzigartigkeit kann sich nur herausarbeiten in der größten Tiefe, wenn wir Einheit erfahren. Und heute ist es ja die ganze, der Mainstream in der Werbung heißt, kauf dieses Buch, kauf dieses Auto, kauf diese Kleidung, diese Marke, dann zeigst du deine Einzigartigkeit. Das ist eine Lüge. Das greift viel zu wenig tief. Also wir sind sozusagen gefangen in der Verschiedenheit. Und viele Menschen haben heute immer noch Angst, sich einzulassen, verbindlich einzulassen und Einheit, Gemeinschaft zu schaffen in Freiheit, weil sie Angst haben, sie würden Freiheit verlieren. Und das ist das nächste, glaube ich, das etwas ganz Wichtiges, was wir zu lernen haben, uns zu verbinden in Netzwerkgemeinschaften, die Freiheit gerade fördern, aber wir sind trotzdem verbunden. Das ist etwas, was mir, was ich sehr, mich sehr angerührt hat. Ich habe auch Projekte im Ausland und eins ist in Bosnien. Da war ich letzten Herbst und Bosnien ist eigentlich, ist vergessen, weil da keine kriegerischen Auseinandersetzungen im Moment laufen. Es ist aber sehr, das ist ganz nahe. Auf beiden Seiten, also muslimischer Teil und serbischer Teil, habe ich Kontakte und die sagen, wenn wir Geld hätten, würde es jetzt anders aussehen. Und letzten Herbst war ja diese Abstimmung für den Nationalfeiertag der Serben und es gab richtig Waffengerassel. Und dann hat mir eine Frau, die dort unten lebt, hat mir gesagt, weißt du was, die negativen Kräfte, die vernetzen sich ziemlich automatisch. Und die hellen Kräfte, die sind noch zu sehr vereinzelt. Also wir müssen lernen, also in unserem guten Engagement uns zu verbinden in neuen Formen und weniger vereinzelt zu leben. Und dann, ich glaube, das ist auch etwas, was Evolve mit vorantreibt. Wenn mich jemand fragt, wie würdest du dich jetzt in Kurzform beschreiben, dann sage ich, ich bin ein Ich-Wir. Also ich bin auch wir. Und dieses Ich ist im Wir. Es ist nicht getrennt, aber es ist doch verschieden. Es ist etwas, was getrennt ist, nicht getrennt ist, aber verschieden. Und diese Differenzierung, die hat auch Thayer ganz klar. Also es gibt etwas, was verschieden ist, aber ungetrennt. Verstehst du?
Absolut. Und lass mich nochmal explizit auf diese drei Prinzipien vom LaSalle-Institut Plus zurückkommen, auf Einheit, Verschiedenheit und Einzigartigkeit. Weil ich glaube, dass das auch Prinzipien sind, die wichtig sind, um die politischen Prozesse, die wir gerade erfahren, zu verstehen und hier auch sich mit ihnen in Verbindung zu bringen. Und du hast das meines Erachtens auch schon ein wenig mit eingebracht, wo du von der Welle des nationalen Populismus gesprochen hast, der gerade durch die Welt durchgeht, also auch gerade durch die entwickelte Welt, die USA mit dem Trump-Phänomen und dem Populismus in Europa und dieser Gefahr des Einheitsbreis, die du hier mit angesprochen hast. Die Gefahr, hier eine Einheit zu suchen, in der ich mich, ich lasse es mich mal so formulieren, verlieren darf. Dieses Wir, das oft einfach ein nationales Wir ist, das ja eine Sehnsucht nach Geborgenheit mit ausdruckt, in der ich als Einzelner meine Geborgenheit dadurch finde, indem ich mich in einem nationalen Etwas oder in einem anderen Etwas aufgehoben fühlen darf, ist ja auch eine Form von politischer Regression. Demgegenüber leben wir in einer Kultur des Neoliberalismus, wo jeder und jedes eigentlich in seiner Einzigartigkeit hochgelobt wird und gepriesen wird, das nicht mehr differenzierbar ist von einem absoluten Narzissmus der Einzigartigkeit. Diese Prinzipien, die du hier angesprichst, das als Einheit wirklich tief zu durchdringen, nämlich das Wir und damit, und dieses Wir ist ein riesiges Wir, es ist nämlich ein kosmisches Wir, dass wir letztendlich eine Einheit sind. Das heißt, dieser ganze Prozess, den du auch vorher als evolutiven Prozess angesprochen hast, ist ja nicht ein getrennter Prozess, sondern ein Prozess. Und wie wir vorher schon angesprochen haben, der geht durch mich durch, dieser Prozess. Mhm. Gleichzeitig ist dieser Prozess aber nicht nur ein Einheitsprozess, sondern ein Prozess, der sich in Verschiedenheit ausdrückt. Das heißt, die Verschiedenheit dieser Welt ist Teilheit der Einheit dieser Welt. Also ich muss wirklich, um diese Einheit zu verstehen, mich auf die Verschiedenheit, sprich auf das andere einlassen. Wir leben in einer Welt, in der wir vielleicht wie selten oder vielleicht wie nie zuvor damit konfrontiert sind, dass das andere auf uns einströmt. Teil der Flüchtlingskrise, mit der wir konfrontiert sind, da gibt es viele ökonomische und soziale Faktoren, die hier mitspielen. Mhm. Teil dessen ist, dass das andere auf uns zukommt und uns Angst macht als das andere und wir es als das andere ausschließen möchten. Aber zu sehen, dass wir eigentlich von diesem anderen gar nicht getrennt sind, ist letztendlich ein tiefes spirituelles Erkennen, dass wir teil, oder man muss es gar nicht so hochhängen, spirituell ist ein tiefes menschliches Erkennen, dass wir eins sind. Und ich und du in unserer jeweiligen Einzigartigkeit sind auch jeweils selbst als einzigartige Individuen verantwortlich, uns auf diesen Prozess einzulassen, als all diese Dimensionen der Einheit des Universums, der Einheit der Menschheit, die Verschiedenheit, in der wir hier als Menschen miteinander leben, lernen müssen, und die Verantwortung, die wir jeweils als Einzelner, als einzigartiger Einzelner haben, all das zusammenzudenken, ist ja ein tief persönlicher, existenzieller Prozess. Das braucht viel Reife, persönliche, spirituelle Reife, aber auch Reife des Verstehens und Erkennens des globalen Zusammenhangs, der ökologischen Dimension des globalen Zusammenhangs, der politischen, sozialen Dimension und letztendlich nicht getrennt eines kosmischen Zusammenhangs, der das alles auch einbettet. Das als Gesamtes wahrzunehmen und in einem persönlichen Leben zum Ausdruck zu bringen, ist ja ein völlig anderes Verständnis von persönlicher Reife, als wenn das Ganze nur aus einer individuellen Sicht gesehen wird. So verstehe ich die Prinzipien. Ist das ein Missverständnis oder fühlst du das?
Nein. Ich finde, du hast das ganz wunderbar ausgesprochen. Und wie du das sagst, ist es, und das vertrete ich auch immer wieder, es ist ein integrales Problemlösungstool. Das heißt, du kannst, wenn irgendein innerer Konflikt da ist, ein Konflikt in der Familie, ein Konflikt im Unternehmen oder wo immer, kannst du gucken, sind diese Grundprinzipien der Evolution, wie du sie wunderbar beschrieben hast, ich könnte das nicht besser, sind die im Gleichgewicht. Mhm. Und wenn sie nicht im Gleichgewicht sind, musst du das fördern, was jetzt der Mangel ist. Also wenn zum Beispiel in einem Unternehmen die Streitigkeiten haben, wegen Schnittstellenproblemen haben, die das Ganze nicht im Blick, weil es braucht den Buchhalter, der morgen 7:07 kommt und der IT-Mensch bleibt bis abends um 11, wenn irgendwas schräg geht. Also da müssen die Leute im Unternehmen lernen zu sagen, also der arbeitet auch oder der Verkäufer, der erst um 10 kommt, weil er noch beim Kunden vorbeigeht. So, also dass wir lernen, hinzugucken, welches Grundprinzip der Evolution wird jetzt gerade verletzt, was kann ich tun, damit das wieder in den Blick genommen wird und ins Gleichgewicht kommt. Und da ist die Wertschätzung etwas ganz Wesentliches. Also sowohl das Verschiedene wertzuschätzen, die Einzigartigkeit, aber auch die Einheit. Und dass die Einheit mich nicht verschluckt in den Einheitsbrei. Das beschreibst du sehr gut. Also das sind regressive Tendenzen und man kann eigentlich jede Entwicklung, sei es die Entwicklung eines Unternehmens, meine persönliche, der Welt, mal gucken, wie sind wir unterwegs mit diesen Prinzipien. Und so kann man relativ schnell erkennen, ist jetzt das eine regressive Entwicklung oder ist es eine Entwicklung nach vorn?
Jetzt hast du ja auch noch einmal Bezug genommen auf diese 10 evolutiven Prinzipien von der PRG und einige davon hast du auch angesprochen. Kannst du so einen kurzen Überblick geben, was sind diese Prinzipien und was macht diese Prinzipien so wesentlich in der Arbeit, die du beschreibst?
Also die erste Hälfte darüber habe ich bereits geredet. Also das gibt so wie Handlungsanleitungen, wie ich mich in meinem Alltag bewegen kann, wenn ich tiefer hineinwachsen will in dieses Geschehen, was sowieso da ist, beziehungsweise, dass ich mir immer tiefer gewahr werde, dass ich Evolution bin. Mhm. Das ist die erste Hälfte dieser Prinzipien. Und die zweite Hälfte zeigt etwas auf, was mit uns geschieht auf der persönlichen und institutionellen und globalen Ebene, wenn wir das wirklich vertieft diesen Schritt gehen. Das sind dann die Prinzipien der Transformation, die Prinzipien des synergetischen Zusammenwirkens. Das finde ich etwas Unglaubliches, Spannendes. Synergie heißt ja das Zusammenwirken, dass meine Ziele, deine Ziele identisch sind mit einem größeren Ziel, also beziehungsweise in der gleichen Qualität sind, aber wir sind ganz verschieden. Mhm. Und dass wir in der Verschiedenheit sozusagen dem größeren Ganzen dienen. Und also das ist eher der zweite Teil der evolutiven Prinzipien, die sozusagen die Zukunft in die Gegenwart holen. Was wird mit uns geschehen als Menschheit, wenn wir lernen, diese Grundprinzipien der Evolution, wie sie sich in der Materie zeigt, im Leben zeigt, ganz bewusst in unser Lebensgestaltung zu integrieren. Mhm. Und dann wird's richtig spannend. Mhm. Ja, also das ist der zweite Teil. Das ist eigentlich dann mehr so das Visionäre, was auf uns zukommt, beziehungsweise was wir sozusagen ins Jetzt einladen können, dass sozusagen die Zukunft auch schon gegenwärtig ist. Mhm. Das ist der zweite Teil der Prinzipien. Nur auch da gibt es wieder Übungen. Also einfach, ich habe versucht, auch eine Sprache zu finden, die wo man nicht studiert haben muss, sondern die wirklich verständlich ist, weil es, finde ich, eine wunderbare Botschaft, die da in die Welt kommen will, beziehungsweise eben Landkarten, Handlungsanleitungen für ein glückliches Leben im Prinzip.
Ich möchte gerne...
Aber was ich noch sagen... Ja, Entschuldigung.
Nein, sag mal.
Ja, was ich noch sagen wollte, weißt du, wir haben jetzt von diesen Männern gesprochen. Mhm. Ich habe eine These. Und zwar... habe ich mich im letzten Buch, das ich geschrieben habe, intensiver mit einem Teil der ägyptischen Kultur auseinandergesetzt. Und die haben ein ganz anderes Verständnis von Menschen und von Welt. Und in die sogenannte Achsenzeit, die hat ja begonnen mit den großen Männern. Mhm. Also Lao Tzu, Konfuzius, die großen griechischen Denker, die Propheten. Und heute gibt es eben auch groß, also ich habe wieder den Eindruck, wir sind in der dekadenten Zeit, dieser Achsenzeit, und es stehen nochmals große Männer auf, aber das sind sozusagen wie eine Perversion dessen, was am Anfang stand. Und das wird, ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, aber das wird sich verändern, weil sich im Menschheitskörper etwas verändert. Das wird nicht ewig dauern so. Ich glaube, dass wir
würdest du sagen, dass sich im Menschheitskörper verändert?
Ja, dass es dieses Ich-Wir-Bewusstsein sich tiefer entfaltet. Also es braucht dieses Ich-Bewusstsein, damit man nicht in diese Vermassung reingeht, wo das, ich habe auch also zum Beispiel in Gesellschaften gelebt, wo das Wir sehr viel stärker ausgeprägt ist, als dieses Ich, wo es sozusagen eine Parallelgesetz gab, also zum Beispiel in den Philippinen, das ist der Clan, oder in Palästina ist der Clan entscheidender in der Gesetzgebung als das öffentliche Gesetz. Also die Familie entscheidet, wie man mit dieser Geschichte umgeht, wenn jemand straffällig geworden ist. Und das Rauslösen aus der Familie ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Mhm. Und das kann man, ich finde, das kann man jetzt an vielen Orten beobachten, wie einzelne Individuen sich versuchen, daraus rauszulösen und wie schwer das ist. Mhm. Ich meine, es ist ja unglaublich, was jetzt in der Türkei passiert. Da werden vor allem jetzt die gut ausgebildeten Leute, die werden aus der Gülen-Bewegung, das waren die best ausgebildeten Leute, die werden jetzt Also den Körper des Volkes weggenommen. Und aber das, ich denke auch, diese Bildung hat dazu beigetragen, dass die Leute sich positionieren konnten und sich auch im Teil gegen ein vereinheitlichendes Wir gestellt haben. Mhm. Und es gibt diese Überspitzung dieses Ich, wo das Wir ganz verloren geht, wo wir eben nicht mehr in diesem Bewusstsein sind, das du so sehr schön beschrieben hast, nämlich, dass wir Kosmos sind, wir sind Universum. Wir sind gar nicht getrennt. Ja.
Das finde ich, wenn ich da kurz nachfragen darf, weil das finde ich sehr, sehr spannend, was du hier ansprichst. Und da sind auch viele Verbindungspunkte zu dem, was uns in der Arbeit von Evolve auch sehr wesentlich ist. Weil die Diagnose, die du stellst, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist, dass die Achsenzeit und die große Mehrheit der Achsenzeit eigentlich die Einleitung dieses Individuationsprozesses waren.
Genau.
Den wir hier jetzt global erlebt haben und nach wie vor erleben und der auch wichtig ist, weil so wie du das Ich-Wir beschreibst, eben ist dieses Ich-Wir kein Wir ist, das unter das Ich zurückfällt, sondern ein Ich, genau. Ein Wir ist, das über das Ich hinausgeht. Ein Begriff, den wir in unserer Arbeit hier, mit dem wir hier experimentieren, ist der Begriff von Transindividuation. Also eine Individuation, die Individuation mit einschließt, aber über sie hinausgeht. Auch mit der These, dass es eigentlich mehr Ich braucht, um über das Ich hinauszugehen und nicht weniger Ich.
Genau, ganz genau. Super, das finde ich eine super Formulierung, ja. Sehr schön, ja, genau. Man muss dann stark sein. Ein starkes Ich entwickelt haben, der ein Dirigent ist in mir, damit ich mich auch einlassen kann in das Wir, ohne dass ich Angst habe, ich verliere mich jetzt. Ja,
auch weil dieses Wir eine völlig andere Basis hat. Und da bin ich gespannt, wie du das siehst. Mhm. Was sagen die Ich-Stärke in dieses Wir hineinbringt, ist, dass dieses Wir aus Freiheit geboren ist, nämlich aus einem freien Ja zu diesem Wir, nicht aus einem Clan hineingeboren sein, aus dem ich auch nicht hinauskam. Also ein Clan-Wir ist zwar eine durchaus auch wunderschöne Einheitserfahrung, aber ich bin in sie auch eingesperrt.
Genau. Ich glaube, das, was du jetzt sagst, ist eigentlich in allen mystischen Traditionen angelegt. Mhm. Ich habe von einem Freund, einem Juden, ein Buch bekommen, das heißt Der Rabbi und der CEO. Und darin habe ich zum ersten Mal über die spirituelle Dimension der 10 Gebote gelesen. Das ist unglaublich, unglaublich. Das erste Gebot heißt, ich bin Jahwe, dein Gott. Also dein Gott, also ich bin Jahwe ist ja kein Name, aber ich bin Jahwe, der dich aus Mitzrayim geführt hat. Und Mitzrayim ist das Gefängnis. Und das Gefängnis bin ich zuerst einmal selber. Es ist nicht Ägypten. Es bin ich. Du findest mich dort, wo Einheit ist. Mhm. Dort findest du mich. Und Freiheit. 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 Freiheit ist ein Geschmack, wo die Menschen eine große Sehnsucht haben. Sehnsucht haben, aber sie wirklich zu leben, braucht ein starkes Ich.
Und ich glaube, was du jetzt auch ansprichst, auch weil wir jetzt schon am Schluss unserer Sendezeit sind, ist ja wieder ein Rückbezug zu der Tatsache, dass diese Dimension des persönlichen Wachstums eigentlich nicht getrennt werden kann von diesem gesamten Prozess unseres gesellschaftlichen Wachstums, gesellschaftlicher Transformation, aber letztendlich eben auch kosmischer Evolution. Und das, um wieder auf den Titel deines Buches zurückzukommen, den eigenen Platz im Ganzen finden, auch mitbedingt überhaupt wahrzunehmen, was ist denn das eigene, und wahrzunehmen, dass dieses eigene ja nie sich vom Ganzen eigentlich letztendlich gelöst hat. Dass wir nur eine Illusion dessen hatten, dass dieses eigene irgendwo frei, schwebend oder überhaupt in einem Nirgendwo-Raum vielleicht sich zum eigenen bilden. Das ist ja alles eigentlich nicht wahr. Erst im Erkennen des Ganzen erkenne ich meinen Platz und auch meine Eigenheit im Ganzen. Und das ist letztendlich eine tiefe spirituelle Einsicht, aber letztendlich auch eine Einsicht, die eine große soziale, politische Dimension hat, die du versuchst, mit der Arbeit, die du in diesem Buch vorstellst, hier auch wirklich in unsere gemeinsame gesellschaftliche Arbeit mit einzubringen.
Ja, weißt du, ich den eigenen Platz im Ganzen finden, das ist ein Titel, den habe ich auf meiner Homepage, dass ich Menschen begleiten möchte, um den eigenen Platz im Ganzen zu finden. Eigentlich ist mein Traum, dass es gar nicht mehr um das Finden geht, sondern aus dem eigenen Platz im Ganzen zu leben.
Anna Gamma,
verstehst du?
Ja, herzlichen Dank für diese Ausführungen zu deinem Buch. Ganz kurz, du hast hier jetzt angeführt, deine eigene Website, wo auch das Buch, wo man auch das Buch sehen kann, ist www.anagamma.ch, also für die Schweiz.
Ganz genau, ja.
CH. Dort ist auch das Buch. Das Buch ist im Via Nova Verlag erschienen. Und sowohl die 10 Prinzipien, die 10 evolutionären Grundlagen, als auch die LaSalle-Prinzipien, als auch die verschiedenen Arbeitsweisen, mit denen du hier arbeitest, all das ist in diesem Buch vorgestellt. Ich glaube, wir haben nicht mehr als ein paar Dinge hier anreißen können, aber ein paar Dimensionen sind schon durchgekommen dessen, was du hier versuchst in diesem Buch zu erarbeiten. Vielen Dank für dieses auch Unterfangen, diese Dimensionen hier zusammenzubringen oder sie in ihrem Zusammenklang sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist ein wertvoller Beitrag und insofern danke nicht nur für das Gespräch, sondern auch für dein Buch.
Ich danke dir, Tom, auch für die Möglichkeit, dass ich darüber jetzt in einem größeren Raum reden kann. Ich denke, wir sind in der Botschaft, sind wir uns einig, haben vielleicht auch ein Unterschied in der Sprache, aber im Wesentlichen spüre ich, dass du und ihr und wir hier demselben dienen möchten. Und das freut mich sehr. Ich danke dir.
Ich danke dir. Einen schönen guten Abend. Mhm.